Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Ihr Kummer und Schmerz verwandelten sich in Freude und Dankbarkeit. Hannah hat einen Sohn von Gott erbeten, ja, erfleht. Und Gott hat ihr Gebet erhört und ihr einen Sohn geschenkt. Samuel, was sie auch im Namen zum Ausdruck bringt, von Gott erhört. Herzlich willkommen zu Glaubengeschichten. Wenn man sich Hannas Gebet, oder sie formuliert es ja als Gelübde, nochmal vor Augen führt, dann bringt sie darin etwas zutiefst Menschliches zum Ausdruck. 1. Samuel, Kapitel 1 und dort ab Vers 11 sagt sie, sie wendet sich an Gott, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Ansehen, gedenken, nicht vergessen und dann geben. Dass ich so für mich ihr so zuhörte, dachte ich mir, das ist doch das, was sich eigentlich jeder Mensch wünscht. Jeder Mensch möchte gesehen werden. In dem Fall für sie in ihrem Leid und Kummer und Schmerz. Manchmal will man auch, dass die eigene Freude gesehen wird, die Dankbarkeit, das, was man gerade geschafft hat. Aber es geht darum, dass man gesehen wird, dass an einen, an mich, an sie gedacht wird. Sehen ist das eine, aber man kann dann auch wieder wegsehen. Aber sie sagt, nee, nicht nur sehen, lieber Gott, sondern dass du auch meiner gedenkst. Und sie fährt fort und sagt, nicht nur gedenkst, sondern auch nicht vergisst. Denn man kann ja sehen, vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber dann auch wieder vergessen. Aber sie sagt, nee, bitte vergiss mich nicht. Und dann mit all dem Schmerz und Leid und der Kummer fährt sie ja fort und sagt, und schenk mir doch diesen Sohn. Erfüll mir diese Sehnsucht, dass die Schmach und das Leid endlich aufhören. Und Gott macht es auch. Und sie bekommt einen Sohn und sie hält auch ihr Wort. Und nachdem das Kind entwöhnt war, bringt sie das Kind zum Tempel, übergibt es in die Obhut des Eli und besucht es dann Jahr für Jahr. In Kapitel 2 ist uns eines ihrer Gebete überliefert. Und ab Vers 1 sagt sie, mein Herz frohlockt in dem Herrn. Da ist sie, Schmerz und Kummer haben sich in Freude verwandelt. Mein Herz frohlockt in dem Herrn, mein Horn ist erhöht. Der hat mich erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Gott hat sie gesehen, an sie gedacht, sie nicht vergessen und ihr geholfen. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Wendet sich so an ihre Feinde, möglicherweise an Penina, die zweite Frau ihres Mannes, die sie Jahr für Jahr gereizt und gestichelt hat und erniedrigt und gedemütigt hat, oder vielleicht auch andere Menschen in ihrem Ort, die auf sie herabgeschaut haben. Und sie sagt, Worte des Stolzes oder Freches soll aus eurem Mund nicht hervorgehen, denn wenn ihr redet, dann wisst, dass Gott ein Gott des Wissens ist. Er hört, was ihr redet. Und er ist derjenige, der die Taten der Menschen wiegt, der dann doch bewertet. Der Bogen der Heldin ist zerbrochen und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Die satt waren, müssen um Brot dienen. Und die Hungerlitten, die brauchen es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren. Und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und er erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Alles ist in Gottes Hand. Leben und Tod, Reichtum und Armut, Erhöhung und Erniedrigung. Und sie erlebt, dass sich ihr Leben wendet. Sie war die Unfruchtbare, die nun Kinder hat. Sie fühlt sich geborgen, aufgehoben in Gottes Handeln, gibt ihm Ehre und sagt, er hat mir geholfen. Und wir alle sollten wissen, dass Gott ein Gott des Wissens ist. Das alles. Und sie zoomt sich ja dann so richtig raus und sagt, nicht nur das Leben des Einzelnen, nicht nur das, was wir sagen oder tun, sondern nein, die gesamte Erde, die ruht auf Säulen, bildlich formuliert sie hier, dass Gott das alles in der Hand hat. Und spannt so den Bogen zum 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, wo Gott als Schöpfer der Erde, der Himmel und der Erde eingeführt wird. Und seitdem durchzieht dieser Gedanke die gesamte Geschichte. Er ist es, der alles führt und lenkt und der Schicksal wendet. Die Füße seiner Frommen behütet er, fährt sie fort in ihrem Gebet, in ihrem Dank. Aber die Gottlosen kommen um in Finsternis, denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Das können am besten diejenigen sagen, die lange ohnmächtig waren, die nicht vorankamen, die erniedrigt wurden, die spüren und wissen, dass die Dinge nicht in ihrer Macht und in ihrer Hand sind, sondern die können dann voller Überzeugung zum Ausdruck bringen, ja, stark war ich nicht. Ich, Hannah, ich weinte, ich war bekümmert, ich war betrübt, ich hatte Herzeleid, wie sie hier selber formuliert, als Eli sie anspricht und für eine Betrunkene hält. Ich hatte keine Kraft, ich konnte dieses Kind nicht zeugen, sondern Gott hat es gemacht. Die mit dem Herrn rechten werden niedergeschlagen werden, im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Wobei das jetzt hier so auf einmal auch ja so dunkel wird. Was meint sie denn mit, er wird seinem König Macht verleihen? Welchem König denn? Und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Wen hat sie denn da vor Augen? In 2. Mose 15, als das Volk durch das Schilfmeer zieht und sie auch anheben und Gott dafür loben und ihm dafür danken, da kommt so zum Ausdruck, dass Gott doch eigentlich der König ist. 2. Mose 15, Vers 16. Vers 18 meine ich, 2. Mose 15, Vers 18. Der Herr ist König auf immer und ewig. Und sie sagt, er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Und damit hört auch dieses Dankgebet oder dieses Loblied auf. Und in Vers 11 wird uns gesagt, und Elkana ging nach Rama in sein Haus. Der Junge Samuel, der von Gott erhörte, Er aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Vers 12. Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Und die Priester hatten dem Volk gegenüber die Gewohnheit, wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters, während das Fleisch noch kochte, und hatte eine Gabel mit 3 Zinken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder in den Kessel oder in die Pfanne oder in den Topf. Dreizackige Gabel in den Topf damit. Alles, was er mit der Gabel herauszog, nahm der Priester damit weg. So taten sie in Silo allen Israeliten, die dorthin kamen. Sogar ehe man das Fett als Rauch aufsteigen ließ, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem Mann, der opferte: Gib Fleisch her zum Braten für den Priester. Denn er will von dir kein gekochtes Fleisch annehmen, sondern rohes. Wenn dann der Mann zu ihm sagte: Lass doch zuerst das Fett als Rauch aufsteigen, dann nimm dir ganz, wie deine Seele begehrt. So antwortet er: Nein, sondern jetzt sollst du es mir geben. Wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Mit dieser Wendung der Geschichte habe ich nicht gerechnet. Die 2 Söhne von Eli werden uns ja im Kapitel 1 bereits schon mal so ganz kurz vor Augen geführt. In Vers 3 heißt es: Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinchas, Priester des Herrn. Eigentlich haben wir ja gesagt, fängt die Geschichte an mit einem Mann. Einem Mann, der 2 Frauen hat. Der Namen werden uns mitgeteilt, Penina und Hanna. Die eine hat Kinder, die andere hat keine Kinder. Die eine wird mehr geliebt als die andere. Und so wird uns eigentlich eine Familiengeschichte vorgeführt. Doch kurz blitzt so durch: Hophni und Pinchas, die 2 Söhne Elis, sie sind Priester vor dem Herrn. Und jetzt nach dem Gebet, nach dem Dankgebet von der Hanna, diese abrupte, fast schon bruchartige Wendung, und die Söhne Elis waren ruchlose Männer vor dem Herrn. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Die Priester des Herrn, die im Heiligtum den Dienst vor dem Herrn leisten, sie haben den Herrn nicht erkannt. Ja, was machen sie denn dann dort, könnte man fragen. Oder wie kommt es, dass 2 Priester den Herrn nicht kennen, ihn nicht erkannt haben? Und wie die Situation sich dann so darstellte, wird uns eben vorgeführt in der Art und Weise, wie sie mit den Opfern umgehen. Ja, ihnen standen Anteile der Opfer zu, aber nicht auf diese Art und Weise. Und es wirkt ja fast so martialisch, irgendwelche Diener mit 3-zackigen Gabeln, die einfach reinstechen und nehmen, was kommt. Und nicht mal abwarten können, bis das Fett in Rauch aufgeht. Ein Wohlgeruch für den Herrn, sondern sie wollen vorher sich Fleisch nehmen. Und zwar kein gekochtes Fleisch, denn es schmeckt nicht so gut wie das Gebratene. Und das Ganze geht so weit, dass wenn einzelne Menschen, die vielleicht einmal im Jahr dorthin kommen, um ein Opfer zu bringen, darzubringen, so wie Elkanah und seine 2 Frauen, die einmal im Jahr im Heiligtum sind, und jeder kriegt sein Opferstück, und stellen wir das so vor, wie er gibt es seiner Frau und deren Kindern und seiner 2. Frau, er nimmt es, sie gehen dorthin, um ganz demütig, voller Glauben, ihr Opfer darzubringen, und dann begegnen sie solchen Priestern, deren Interesse, Hauptinteresse ist nicht der einzelne Gläubige, oder Gott, sondern ihr Bauch und ihr Fleisch. Und dass sie möglichst viel davon bekommen. Und ja, nicht gekocht, sondern eben roh, damit man es braten kann. Und wenn sie es nicht bekommen, dann sind sie sogar bereit, sich es mit Gewalt zu nehmen. Und ich dachte mir so, womit gehen denn die einzelnen Menschen denn dann eigentlich nach Hause? Was werden sie denn erzählen, wenn sie wieder in ihrem Ort und im Dorf ankommen? Was denn so im Heiligtum los ist? Oder mit was für einem Gott wir es zu tun haben, wenn das diejenigen sind, die ihm dienen? Vers 17. Und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn. Denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Das Heiligtum war ja der Ort, an dem Gott dem Volk, den Menschen nahe sein wollte. Er formuliert es ja so, sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich unter ihnen wohne. Das heißt, Gott wohnt bei dem Menschen. Ich suche gerade den Text hier im 2. Mose, Kapitel 25, und dort der Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott bei den Menschen. Die Menschen ganz nah bei Gott. Und die Priester sind diejenigen, die diesen Ort verwalten, die den Menschen mit ihren Opfern helfen, sie dabei begleiten, diesem Gott nahe zu kommen. Und dort, an der Wohnstatt Gottes, herrscht Gewalt. Und der Autor sagt, die Sünde der Männer, jetzt zurückgekehrt, 1. Samuel 2, Vers 17, und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten die Opfergabe des Herrn. Sie verachteten das, was diese Opfer im Kern aussagt, nämlich, dass Gott sich hingeben will für den Menschen. Dass Vergebung möglich ist, dass Versöhnung möglich ist, und all das verachten sie. Das ist ihnen egal. Vers 18. Und Samuel diente vor dem Herrn, ein junger Mann, umgürtet mit einem leinenen Ephod. Und seine Mutter machte ihm ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr hinauf, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Schlachtopfer darzubringen. Irgendwann dachte ich mir, oh nein, der kleine Samuel inmitten dieser Szenerie, umgeben von Hofni und Pinchas. Ja, was soll denn der Junge lernen? Was soll er denn von den großen Jungs, der kleine Samuel, lernen? Soll er es ihnen gleich machen? War das denn gut für Samuel, da zu sein? Die Hannah und der Elkanah, sie erbitten sich von Gott einen Sohn, sie bekommen diesen Sohn und geben ihn dann dort ab, in diesem Sumpf und Dreck. Vers 20. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sagte, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Erbetenen, das sie vom Herrn erbeten hat. Und sie gingen nach Hause zurück und der Herr suchte Hannah heim und sie wurde schwanger und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Und der junge Samuel wuchs auf beim Herrn. Wird es gut gehen mit dem Samuel? Aufzuwachsen am Heiligtum. Man könnte ja sagen, das ist doch der beste Ort, wo man aufwachsen kann. So ein guter und positiver Einfluss. Für alle Eltern, die sich Gedanken darüber machen, wo werden denn meine Kinder aufwachsen? Wie wird es ihnen gehen? Was für Einflüsse werden sie ausgesetzt werden? Wir sagen, am Heiligtum, dort ist doch ein super Ort. Der junge Samuel wuchs auf beim Herrn. Vielleicht ein Hinweis jetzt vom Auto zu sagen, eben nicht bei Eli und nicht bei Hofni und Pinchas, sondern beim Herrn. Wird er die Kurve kriegen? Und Eli war sehr alt geworden und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese eure bösen Taten von dem ganzen Volk. Es hat sich im ganzen Volk rumgesprochen. Am Heiligtum. Denn geht's doch nur um Essen und um Frauen. Die brauchen uns nichts zu sagen, wie wir leben sollen. Oder was denn ein gutes Leben sei. Schaut sie euch an. Nicht doch, meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, von dem ich im Volk des Herrn reden höre. Offensichtlich hat er es vorher nicht mitbekommen oder sie haben es so gut vor ihrem Vater vertuscht, dass er es erst vom Volk zu hören bekommt. Er fährt fort und sagt, wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird dann für ihn eintreten? Also die Gedanken aus dem Gebet von der Hanna, die kehren ja wieder zurück so. Denn der Herr, Vers 3, denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten erwogen. Vers 10, die mit dem Herrn rechten, die werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Und er sagt, was macht ihr da? Ihr sündigt ja nicht wieder einen Menschen, sondern ihr sündigt wieder den Herrn. Wer soll dann für euch eintreten, meine Söhne? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters. Denn der Herr war entschlossen, sie zu töten. Ich habe mich ja gefragt, warum lässt es denn Gott so lange laufen? Hofni und Pinchas sind Priester von dem Herrn, da ist Samuel noch nicht mal geboren. Da wird uns gesagt, so Jahr für Jahr geht Elkanah mit seinen zwei Frauen in das Heiligtum und sie opfern dort. Da sind die zwei schon Priester vor dem Herrn. Dann wird Samuel geboren. Er wird entwöhnt, wird in das Heiligtum gebracht, wächst auf, Jahr für Jahr. Das zieht sich hin, das geht über Jahre. Über Jahre könnte man sagen, schaut Gott zu, lässt er es gewähren, hofft er, dass sie sich anders verhalten werden, die Kurve kriegen, wie man so schön sagt, sich ändern. Einen anderen Weg einschlagen, um Vergebung bitten, Neuanfang wagen, aber nichts davon. Ihr Vater spricht sie an, aber sie hören nicht mehr auf sie. Und auch Gott hat sich schon abgewandt. Es war klar auch aus der Sicht des Autors, dass er sagt, der Herr war entschlossen, sie zu töten und das Ganze zu beenden. Vers 26, der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Offensichtlich mittendrin in diese verseuchte Atmosphäre lebt der junge Samuel und er nimmt zu an Alter, aber auch an Gunst vor den Menschen und vor dem Herrn. Vers 27. Und es kam ein Mann Gottes zu Eli und sagte zu ihm, so spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Hause deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie in Ägypten im Haus des Pharao waren? Und ich habe ihn aus allen Stämmen Israels mir zum Priester erwählt. Also Levi und seinen ganzen Stamm, sein Haus. um auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk als Rauch aufsteigen zu lassen, um das Ephod, also den Priesterschutz, vor mir zu tragen. Und ich gab dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Söhne Israel. Das geht weit zurück, Eli, bis in die Zeit in Ägypten. Warum tretet ihr mit Füßen meine Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israels. Und jetzt spricht er eben nicht die Söhne an, sondern den Vater und sagt, du ehrst deine Kinder mehr wie mich. Deine Liebe zu deinen Kindern ist offenbar größer wie die Liebe zu mir. Spricht er hier ein Versagen seitens Eli an? Darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig vor mir eingehen. Das war ewig, auf Ewigkeit von mir gedacht. Aber nun spricht der Herr, das sei fern von mir, denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Die mich ehren, die werde auch ich ehren. Und die mich verachten, und das tun Hophni und Pinchas, sie verachten die Opfergabe des Herrn, sie verachten das, was Gott gibt. Und damit verachten sie ihn, die sollen auch verachtet werden. Es geht hier nicht um eine Dynastie, die eingesetzt wird, um einen Automatismus. Einmal Priester, immer Priester. Vater Priester, Sohn Priester. So einfach ist es nicht. Egal, was du tust, egal, wie du auf die Sache blickst, davon rückt Gott ab und sagt, nein, nein, es ist kein Automatismus. Und der Mann Gottes fährt fort und sagt, siehe, Tage kommen. Und was diese Tage bringen werden, werden wir gemeinsam lesen in der nächsten Glauben-Geschichten-Episode. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen, viel Freude beim Lesen und beim Entdecken. Ich freue mich auf Sie.